weiter, immer weiter. Der FC Bayern Podcast aus der Oberpfalz. Von Oberpfalz Medien.
Servus, grüß Gott, habe die Ehre, da ist weiter mal weiter, der FC Bayern Podcast von Oberpfalz Medien. Mein Name ist Thomas Wiebel und bei mir ist heute der geschätzte Kollege Stefan Puhane. Servus, Stefan.
Servus, ich freue mich sehr über diese Folge.
Ja, ist mal wieder Zeit geworden und zumindest zugeschaltet, remote bzw. per Sprachnachricht ist dann auch noch der Sebastian Böhm, der uns auch etwas Anteil haben lässt. Ja, wir nehmen auf heute am 27. Februar 2026. Das heißt, wir sind genau 126 Jahre nach der Gründung des FC Bayern auf den Tag genau. Ich glaube, Stefan, da waren wir beide noch nicht dabei. Da waren wir beide noch eine ganze Weile nicht auf der Welt, wahrscheinlich noch nicht einmal unsere Großeltern. Aber so alt ist der FC Bayern und es ist ja die letzten Jahre ein bisschen mehr bekannt geworden, auch durch diese ganze Kurt Landauer Geschichte und so ein bisschen im Fokus auf die Anfangszeit. Aber nochmal ganz kurz zum Rekapitulieren. Am 27. Februar 1900, als der FC Bayern gegründet wurde. Fußball war damals ja nicht schon die Nummer 1 Sportart in Deutschland, sondern Fußball war eigentlich eine Sportart von jungen Menschen, von Studenten. Es war the English Game, es war bei vielen konservativen Deutschen eher nicht so gut angesehen. Es waren viele jüdische Studenten dabei und es war ja eigentlich sehr, sehr progressiv, diese Gründungsphase. Weil der gute Deutsche zur damaligen Zeit, der hat geturnt.
Geturnt.
Man geturnt nach Jahren. Genau, nach Sitte von Turnvater Jahren. Und man hat nicht den Ball mit den Füßen gespielt. Das war undenkbar. Und ja, es gab im MTV München, einem Sportverein aus München, gab es eine Fußballabteilung. Also da hat man schon so ein bisschen gegen den Ball gekickt. Und das war quasi der Vorläufer des FC Bayern. Und da gab es eben am 27. Februar 1900 eine Sitzung. Und da kam es zum Streit über die weitere Entwicklung dieser Fußballabteilung, nachdem die Generalversammlung des MTV München, also quasi des Muttervereins, abgelehnt hat, dass man dem Verband Süddeutscher Fußballvereine beitritt. Ja. Wie viel davon jetzt, heutzutage würde man sagen, gestaged war, also wie viel davon geplant war, wie viel davon wirklich spontan war, weiß man nicht. Auf jeden Fall gegen 21:30 abends verließ dann eine Delegation das Lokal, in dem die Versammlung war, ging in ein anderes Lokal, das mittlerweile berühmte Weinhaus Gisela, das es gar nicht mehr gibt, das ist in der Münchner Maxvorstadt. Und dort haben sie dann den FC Bayern gegründet. Gründungsvorsitzender, weißt du es noch, Stefan?
Nee, aber noch nicht der Landauer, oder?
Nee. Na, der war noch nicht dabei, der Franz John, ein gebürtiger Berliner, noch mit dabei ist, ein später bekannt gewordener jüdischer Bildhauer namens Benno Elkan. Und ja, wie gesagt, es waren viele Leute, die nicht aus München kamen. Es waren Studenten dabei oder reisende Menschen dabei aus Berlin, aus Freiburg, aus Leipzig, aus Bremen. Freiburg war, glaube ich, damals, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, auch ziemlich weit in Sachen Fußball schon. Und das war die Gründung des FC Bayern. Und ja, wir könnten die Folge hier beenden und könnten sagen, der Rest ist Geschichte.
Ich finde aber in dem Zusammenhang extrem interessant, weil das ist ja auch Zufall, ja, dass sich die da nicht einig geworden sind und die anderen verlassen dann die Versammlung, gründen einen neuen Verein und das zieht sich ja so ein bisschen wie ein roter Faden, diese Zufälle, ja. Wenn du dann anschaust, wie die Vereinsikone schlechthin, der Beckenbauer, dann durch diese Watschengeschichte erst zu den Bayern kommt und jetzt zu den 60ern, wie der Gerd Müller zufällig dazukommt. Das sind ja alles so Sachen, die auf Zufällen beruhen. Und das, ja, zieht sich schon ein bisschen wie der rote Faden durch die Geschichte des FCB.
Ja, so ist es. Und wir wollen heute diesen Geburtstag des FC Bayern nutzen, um über unsere ganz persönlichen, sehr subjektiven Highlights zu sprechen. Kleine Anekdote am Rande. Ich bin Anfang der Woche tatsächlich interviewt worden von Maike Körner, eine Kollegin, die an der Katholischen Uni Eichstätt im Journalistikbereich arbeitet und die forscht zurzeit ein bisschen zu dem Sportpodcast und hat dann solche Fragen gestellt wie, wie viele Stunden bereitet ihr euch auf jede Folge vor? Ich musste mein Schmunzeln unterdrücken. Aber das hat mich dann tatsächlich auf die Idee gebracht zu sagen, ich will mal wieder was sehr Subjektives machen, was sehr Persönliches machen, wo es wirklich in die Emotionen reingeht. Und ja, schön, dass der Stefan dafür Zeit gefunden hat und der Sebastian uns was geschickt hat. Ich würde dann auch gerne aber ganz kurz anfangen. Der erste Punkt ist was sehr Persönliches und es ist, Stefan, definitiv kein Punkt, den du auf der Liste hast. Es ist nämlich am 22. Februar 1986 das Spiel FC Bayern München gegen 1. FC Köln. Da überlegt er.
86, war das die Ära Daum-Heinkes?
Ich habe keine Ahnung. Ich war 8 Jahre alt. Nee, da war ich noch gerade 7 Jahre alt. Und das war das erste Fußballspiel, das ich live gesehen habe. Das war das erste Fußballspiel, wo mein Papa damals mich und meinen Opa eingepackt hat ins Auto und wir sind ins Olympiastadion gefahren. Ich habe natürlich jetzt keine Fanutensilien dort gekauft bekommen, weil für so einen Schmarrn hätten meine Eltern kein Geld ausgegeben. Also habe ich mir selber so ein wahrscheinlich 5 auf 7 Zentimeter großes Fähnchen selber gebastelt. Das sah bestimmt total beeindruckend aus, wie ich da mit dem Olympiastadion saß als 7-jähriger Zwerg. Und aus 2 Gründen war das dann für mich aber sehr beeindruckend. Auf der einen Seite ist es immer noch eine sehr persönliche Erinnerung, weil also mit meinem Vater und meinem Großvater zusammen, also 3 Generationen in der Familie quasi, zum ersten Mal bei so einem Fußballspiel, da mussten wir auch nicht viel reden, war jetzt eh nicht die Stärke, dass man so viel miteinander spricht, ja, und dort musste man auch nicht so viel miteinander sprechen. Und das Zweite ist natürlich, wenn du als Kind, wie gesagt, in dem Fall als 7-Jähriger, zum ersten Mal in diesem Stadion bist, in diesem Olympiastadion. Ich meine, ich habe hier mal nachgeschaut. Ich fand es damals total beeindruckend, wenn der Kicker recht hat, dann waren es 12.000 Zuschauer im Stadion. Okay. Das waren die Zeiten, wo es noch nicht immer ausverkauft war. Für mich waren das wahnsinnig viele Menschen. Das waren Menschenmassen. Das war unglaublich. Ja, und das war ein Erlebnis, das werde ich, glaube ich, nicht vergessen. Und
wie ist das Spiel ausgegangen? Wer hat da so mitgespielt, so grob?
Pass mal auf, das war ein 3:1 für den FC Bayern. Ein paar der Namen kennt man definitiv noch. Doppeltorschütze durch 11 Meter, ein gewisser Lothar Matthäus. Mhm. Und das dritte Bayern-Tor hat Roland Wohlfahrt geschossen. Im Tor stand Raimund Aumann. Libero war Klaus Augenthaler, davor näher Norbert Eder, Hansi Pflügler im Mittelfeld, Nachtwein Matthäus, Schwabel Wilmer und im Sturm Matti.
Trainer.
Wohlfahrt und Rummenigge, Udo Lattek.
Udo Lattek.
Udo Lattek, okay. Genau. Und ja, also das ist schon, das sind ein paar Namen, die man heute noch kennt, das sind auch ein paar Namen, die sind mir heute völlig unbekannt.
Wie zum Beispiel?
Matti.
Reinhold Matti,
ja, naja, sagt mir gar nichts mehr.
Ja, nee, doch.
Also alle anderen, selbst also Nachtwey, Schwabel, Rummenigge, ja. Wohlfahrt, also Michael Rummenigge, brauchen wir nicht drüber reden, aber Matti hat mir gar nichts
gesagt. Reinhold Matti war dunkelhaariger Stürmer, super Talent. Den endgültigen Durchbruch hat er nicht geschafft. Es war halt immer so ein Einwechselspieler, aber das war tatsächlich eine Zeit, wo ich auch schon ganz bewusst dann, also ich bin ja ein paar Jährchen älter, ja, wo ich ganz bewusst dann schon geschaut habe und ja, doch, die Mannschaft so unter dem Lattek, das war ja so ein bisschen die Wiedergeburt. Also die 70er-Jahre-Mannschaft war dann vollkommen raus und dann unter dem Hoeneß als Manager sind sie dann wieder groß geworden, haben nochmal den Udo Lattek geholt zum zweiten Mal. Das war eine recht erfolgreiche Zeit und da bin ich eigentlich so in der Zeit so voll eingestiegen, dass ich das Geschehen verfolgt habe.
Aber schöne Überleitung, die 70er Jahre. Ich vermute mal, eines deiner persönlichen Highlights wird irgendwie in den 70er Jahren spielen.
Ja, stimmt. Wobei ich aber sagen muss, 70er Jahre, also da war ich jetzt auch noch, da habe ich noch kein zweistelliges Alter gehabt. Das heißt, viele Sachen, und damals waren ja auch die Fernsehübertragungen, also du hast ja da Schnipsel gesehen, ja, Live-Spiel, das erste Live-Spiel, an das ich mich erinnern kann, war 74 das WM-Endspiel, wo ich mich bewusst erinnern kann mit 6 Jahren gerade mal oder so. Aber ansonsten hast du den nicht viel mitbekommen, aber trotzdem war mir diese Mannschaft oder ich fühle mich, das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte bei mir, ich fühle mich da irgendwie ganz, ganz eng verbunden mit dieser Mannschaft.
Also, aber das heißt, die waren eigentlich Superstars, als du ein Kind warst, als du ein kleiner Bub warst.
Genau, die waren absolute Superstars, also die Sterne von Beckenbauer, Müller, Meier, Hoeneß, Breitner, die sind da voll, haben voll geleuchtet und das waren, das wie gesagt, 74er Weltmeistermannschaft, 72er Europameistermannschaft, das waren die Topstars und die haben mich zum FC Bayern gebracht. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob über die Nationalmannschaft, weil da haben sie ja alle auch gespielt, aber das waren meine meine absoluten Lieblinge in der Zeit als Kind. Das waren halt so die Stars, die ich gekannt habe, aber die Fußballspiele, die dahinter gesteckt sind, die habe ich gar nicht so bewusst mitbekommen. Eben mangels Übertragungen. Stadion war dann sowieso null Option, da mal hinzufahren. Aber ich habe dann im Nachhinein, als eben viele Filme, Schnipsel im Internet aufgetaucht sind, da sehr viel im Nachhinein mitbekommen. Und das ist komischerweise, also ich fühle mich mit denen ganz, ganz eng verbunden, also wie wenn ich mit denen irgendwo verwandt wäre. Also ist wirklich so. Mich hat der Tod von Gerd Müller oder von Franz Beckenbauer wirklich betroffen gemacht. Und ich mag die Jungs richtig gern.
Jungs ist gut.
Die Jungs, die alten Herren, aber zu der Zeit waren es Jungs, also wenn man überlegt, dass Leute wie der Breitner und der Hoeneß Anfang 20 waren, Hoeneß hat sowieso Karriere mit 27 beendet, also das waren echt nur junge Jungs und ja, eine absolute Herzensangelegenheit und ein Spiel, das mir da, soll ich da gleich mal drüber erzählen, ein Spiel, das mir gar nicht mehr so recht aus dem Kopf geht oder wo ich ja, im Laufe der Jahre, wo sich so als mein Lieblingsspiel aus der Zeit herauskristallisiert war, war tatsächlich das Finale um den Landespokal, um den Europapokal der Landessieger. Also damals hieß die Champions League, die heutige Champions League noch so und es haben nur die Meister mitgespielt. Also die wahre Champions League. Und das hat ja haben die Bayern 74, 75, 76 dreimal in Folge gewonnen. Und der erste Erfolg, 74, der war gegen Atletico Madrid. Und dieses Spiel ist absolut faszinierend. Das war also im Brüsseler Heysel-Stadion das stattgefunden. Und das Spiel dauert 90 Minuten, es steht 0-0. Dann schießt 6 Minuten vor Ende der Verlängerung schießt ein Spanier das 1-0 und wirklich Sekunden vor dem Abschluss das berühmte Tor vom Georg Schwarzenbeck, wo er sich einen Ball an der Mittellinie schnappt und aus 30 Metern den unten links herein donnert, also wo es eigentlich schon draußen waren und die Spanier schon als sicherer Sieger feststanden. Und dann gab es, was absolut kurios ist, 2 Tage darauf das Wiederholungsspiel. Also im Nachhinein haben...
Das hat man damals einfach noch so gemacht.
Das hat man so gemacht, das war in den Regularien. Ich glaube, der Hoeneß hat einmal in einem späteren Interview gesagt, die hatten nicht einmal Wäsche zum Wechseln dabei, weil sie davon ausgegangen sind, das ist ein Spiel und dann fliegen sie wieder heim. Und dieses zweite Spiel gegen Atletico, das haben sie 4-0 gewonnen. Und da sind, das ist wirklich ein legendäres Spiel. Und ich kann bloß jedem sagen, ich glaube, dass zum Beispiel in der ARD-Mediathek auf YouTube, dass man zumindest die Tore anschauen kann. Und das war wirklich absolut begeisternd. Also in der Mannschaft, der Udo Lattek, der bei deinem ersten Live-Spiel Trainer war, war damals erstmals bei den Bayern Trainer. Und ansonsten außer den genannten, also außer dem Sepp Maier, dem Gerd Müller, dem Paul Breitner, dem Uli Hoeneß, dem Franz Beckenbauer, waren solche Spieler im drin wie der Georg Schwarzenbeck. Dann haben sie 2 ausländische Spieler schon gehabt, den Johnny Hansen aus Dänemark und den Conny Torstensen aus Schweden. Der Bulle Roth dürfte noch viel in der Begriff sein. Rainer Zobel, weiß nicht, ob es da bei dir klingelt.
Ja, der Name stand, ja.
Jupp Kapellmann, ein hervorragender Techniker im Mittelfeld und 2 Tore Uli Hoeneß, 2 Tore Gerd Müller und das waren ikonische Tore, also wirklich. Der Hoeneß war ja damals bekannt dafür, der war pfeilschnell, trickreich. Der hat also im 1-0 nach knapp 30 Minuten, die sind auch perfekt gefallen in dem Spiel, die Treffer von der Zeit her. Der hat einen langen Ball vom Breitner bekommen und hat dann alle überrannt. Und hat dann eingeschoben durch die Beine vom Torhüter zum 1-0. Gerd Müller hat wahrscheinlich die 2 genialsten Tore seiner Laufbahn hier gemacht. Das eine, da flankt der Kapellmann von links weit rüber. Der Müller stoppt ihn mit dem rechten Fuß und knallt ihn dann wirklich aus spitzesten Winkel ins Tor. Und das zweite, meiner Meinung nach, noch besser. Er kriegt am gegnerischen 16er einen Pass und überloppt dann den Torhüter. Also es ist, wenn du da anschaust am Fernseher, der Reporter damals ganz nüchtern, ja, toll. Also da wäre jetzt wahrscheinlich, wird sein Marktwert wahrscheinlich um 200 Millionen steigen. Und dann das letzte Tor ist insofern genial, weil der Originalton von der Reporterlegende Oskar Klose, der bleibt mir da immer im Ohr, der Hoeneß schnappt sich also einen Fehlpass im Mittelfeld. Nachdem der Paul Breitner im eigenen 16er per Fallrückzieher geklärt hat, eine Aktion, schnappt sich einen Ball, dem er ein Spanier zu weit vom Fuß springt, sprintet diagonal über den Platz, lässt zwei Spanier aussteigen und der Klose schreit rein, jetzt Hoeneß, er lässt sie alle stehen, jetzt hauen sie ihn um. Nein, er macht sie alle fertig. So hat er das kommentiert. Wirklich legendär. Und der schiebt es dann rein zum 4:0. Also unglaubliches Spiel. Und das ist eine Geschichte im Zusammenhang mit der 70er-Mannschaft, die mir bis heute stark in Erinnerung geblieben ist und der, was auch ein absolutes persönliches Highlight von mir ist, obwohl ich das Spiel damals nicht live gesehen habe, sondern auch bloß mitbekommen habe dann, wie es ausgegangen ist. Aber im Nachhinein hat sich das so verfestigt.
Finde ich aber ganz spannend, weil das ist ja im Endeffekt auch wieder das gleiche Bild wie bei mir. Es sind so Erlebnisse aus der Kindheit. Es sind Situationen aus der Kindheit, die dann auch diese Neigung zu einem Fußballreim verfestigen. Und ja, ich glaube, das ist eine ganz schöne Hinleitung zur Wortmeldung von Sebastian Böhm. Die würde ich mal an der Stelle einspielen, weil ich habe sie tatsächlich noch nicht ganz gehört. Aber ein bisschen spricht er auch darüber, wie er als junger Bub zum FC Bayern gefunden hat. Was ich wieder schön finde, weil es zeigt halt auch da wieder, klar, große Titel, große Triumphe, große Tore, alles wichtig. Aber am Ende des Tages sind es wirklich diese ganz persönlichen Erlebnisse mit dem Verein.
Ja, servus alle zusammen und ich wünsche euch einen tollen Frühlingsanfang. Die Vögel zwitschern, dem FC Bayern geht's gut, da geht's auch mir gut. Ich hoffe, euch geht's auch gut. So, ihr habt eine Sprachnachricht angefordert, die ich nun natürlich gerne schicke. Es ist gefragt nach den persönlichen Highlights rund um den glorreichen FC Bayern München. Ich habe ein bisschen nachgedacht und eigentlich sind so meine Highlights, also meine Highlights sind eigentlich ein paar Jahre. Da war ich so, wie alt war ich da? So 8, 9, 10 Jahre alt. Also so 98, 99, 2000, 2001, so diese Jahre. Da gab es ja diese epischen Champions-League-Duelle zwischen dem FC Bayern und Real Madrid. Und da, also die gingen ja 4-3 aus und keine Ahnung, es war ja der absolute Wahnsinn. Und da durfte ich nur die erste Halbzeit anschauen. Und das war so faszinierend zu sehen, was die zweite Halbzeit mit diesen Spielen noch angestellt hat. Die haben sich ja total gewandelt und da sind dann nur 4 Tore gefallen in der zweiten Halbzeit und völlig verrückt. Und das weiß ich noch, da kann ich mir wirklich noch dran erinnern, dass das halt für mich so unfassbar war, was das alles, was dieses Spiel und dieser Sport, was das an Spannung zu bieten hat. Und ja, da war das irgendwie als Bayern-Fan was ganz Besonderes. Das waren so richtig magische Nächte, wo man stolz war, dass der Verein da irgendwie mithalten kann und so. Und jetzt in Zeiten in der Super Bayern ist ja das eigentlich selbstverständlich. Also es wird oft und vieles als Selbstverständlichkeit und für selbstverständlich genommen. Und damals war das eben halt noch nicht so. Da war das irgendwie cool, dass man im Konzert der Großen mitspielen konnte. Und ja, das sind so irgendwie meine Highlights, weil das waren irgendwie ganz besondere Jahre für mich persönlich als Bayern-Fan, vor allem als junger Bayern-Fan. Ja, das wären so meine Highlights und ihr werdet sicher auch über eure sprechen. Ich vermisse euch und ich hoffe, dass wir uns ganz, ganz bald wiedersehen im Podcast-Studio. Liebste Grüße, euer Fan, Bömi.
Ja, vielen Dank, Bömi. Bussi zurück. Es war sehr schön. Und auch da wieder ein Rückblick in die eigene Jugend, in die eigene Kindheit. Und da würde ich gerne kurz anschließen, weil ich war da zwar 3 Jahre älter schon als der Bömi, vielleicht auch noch ein bisschen mehr als 3 Jahre. Aber tatsächlich ist es auch das eine Phase, die bei mir sehr im Hinterkopf geblieben ist. Das war so, ich habe es, glaube ich, schon ein, zwei Mal erzählt. So diese Phase 99, 2000, 2001. Wir haben sehr viele Spiele, zumindest die im Fernsehen gezeigt wurden, es waren ja auch nicht alle und Sky hatte auch keiner von uns, also man musste gucken, was im öffentlich-rechtlichen Fernsehen oder im Privatfernsehen lief, bei einem guten Freund von mir im Keller, im Hobbykeller seines Vaters eigentlich angeschaut und Ja, deswegen würde ich auch den Champions League 2001 nochmal rausgreifen, was 99 war. Da reden wir, decken wir mal den Mantel des Schweigens drüber. Da war gar nichts, da waren wir alle im Urlaub, da gab es gar kein Champions League-Finale mit Bayern-Beteiligung. Aber 2001 gab es dann eine, und was der Sebastian gesagt hat gerade, das wollte ich auch nochmal auch aufgreifen, das kann man heutzutage gar nicht mehr so nachempfinden, aber wenn man sich den Kader und die Mannschaft anschaut von FC Bayern 2001, das war jetzt nicht ein mit Superstars auf internationalem Level gespickter Kader, wo ganz Europa eigentlich erwartet hat, dass der vorne mit dabei spielt, wie jetzt diese Saison mit Olise, mit Kane und mit Diaz und wie sie alle heißen, sondern das war, ich schaue mal kurz die Finalaufstellung 2001 an, da waren halt, ich sag mal, Oldschool-Verteidiger drin wie Patrick Anderson und Thomas Linke, gute Innenverteidiger, solange man ihnen den Ball nicht gegeben hat. Dann hattest du Edeltechniker drin wie Carsten Janka, den sehr jungen Owen Hargraves, einen unglaublich fleißigen Vicente Lizarazu, der jetzt aber auch kein Topstar wurde, sein Counterpart auf der anderen Seite, auf der rechten Außenbahn, Willy Sagnol, Stefan Effenberg, der da schon im fortgerückteren Fußballeralter war, also jetzt nicht alt, aber jetzt auch kein junges Talent mehr.
Um die 30.
Dafür Mehmet Scholl, der aber über diesen Supertalent-Status gefühlt so nie so richtig rauskam, also der, glaube ich, nie den Status hatte, den er eigentlich aufgrund seiner Fähigkeiten verdient hätte. Gut, und vorne drin, Giovanni Elber, ist schon eine Granate gewesen.
Hassan, aber auch, Entschuldigung.
Ja.
Hat es nie in die brasilianische Nationalmannschaft geschafft.
Genau, aber das meine ich damit. Ja. Das ist nicht so wie jetzt, dass du sagst, na natürlich, der Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft spielt beim FC Bayern. Also das Level war es einfach nicht. Cheftrainer Ottmar Hitzfeld, ganz kurz die Hinführung. Man hat im Viertelfinale gegen Manchester United gewonnen. Das war dann so ein bisschen die Revanche für die Niederlage, die Finalliga-Lage 1999. Und wenn du dir dann mal anschaust, wer bei Manchester United gespielt hat, mit Jaap Stam, mit Gary Neville, mit Ryan Giggs, mit David Beckham, mit Roy Keane, mit Paul Scholes, mit Andy Cole, mit Ole Solskjaer. Also das war schon eine Ansage. Und die hat man im Hinspiel durch ein Tor von Paulo Sergio 1-0 geschlagen und im Rückspiel durch Tore von Elber und Scholl 2-1 geschlagen. Und dann stand man im Halbfinale und da hat dann Real Madrid gewartet. Und auch gegen Real Madrid gab es einen 1-0 und einen 2-1-Sieg.
Die Schule ist ein sicherer Ort. Wie kann es dann sein, dass es genau dort zu emotionalem und sexuellem Missbrauch kommt? An dem Ort, an dem sich Jugendliche geschützt fühlen sollten. Im neuen fünfteiligen Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin geht es genau um diesen emotionalen Machtmissbrauch an Schulen. Drei Frauen berichten davon, wie Lehrer in ihrer Schulzeit den privaten Kontakt zu ihnen gesucht haben. Wie sie den Teenagern, unter dem Vorwand ihnen zu helfen, immer näher gekommen sind und dabei eine Grenze nach der anderen überschritten haben. Alle 5 Folgen von Die Lieblingsschülerin hört ihr in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Mit Horn von Giovanni Elber im Hinspiel. Giovanni Elber und Jens Jeremies im Rückspiel. Und wenn ich es richtig im Hinterkopf habe, war das eines der Spiele, wo Jens Jeremies wirklich seine Gesundheit mehr oder minder geopfert hat dafür, dass der FC Bayern da ins Finale einzieht. Also der hat sich da in jeden Zweikampf reingehaut.
Ich glaube, der hat ein paar Wochen vorher Knie-OP gehabt und ist dann eigentlich viel zu früh wieder eingestiegen.
Aber er wollte es unbedingt und er wollte mit dem Verein ins Finale kommen und das hat er geschafft und dann stand man eben im Finale. Und ehrlicherweise, der Gegner im Finale war jetzt nicht ganz so spektakulär wie die Gegner im Viertelfinale und im Halbfinale, weil Real Madrid und Manchester United ist eine Ansage. Aber der FC Valencia zur damaligen Zeit wirklich auch keine schlechte Mannschaft. Die reguläre Spielzeit ging dann 1-1 aus. Übrigens 2 Tore durch Handelfmeter. Also beide Tore und dann ging es ins Elfmeterschießen und das ging ja schon mal nicht so wahnsinnig toll los. Paulo Sergio hat für den FC Bayern über das Tor geschossen, aber dann der Vulkan hat dann zugeschlagen. Oliver Kahn hat dann gegen Zahovic und gegen Carboni gehalten und dann stand es 4-4 im Elfmeterschießen. Den letzten Elfmeter für den Bayern hat geschossen, weißt du das noch?
Den letzten Elfmeter für die Bayern.
Mein großes fußballerisches Vorbild.
Aber das war nicht der letzte Elfmeter im Elfmeterschießen, weil den letzten Elfmeter hat der Kahn gehalten.
Genau, so ist es.
Ja, dann dein großes fußballerisches, dann muss es ja einfach unser sehr geschätzter Innenverteidiger
Thomas Linke.
Thomas Linke gewesen sein.
Natürlich.
Ja.
humorlos wie meistens, wenn er auf dem Platz agiert hat, hat er den reingehaut. Damit war der FC Bayern 5-4 in Front. Und ja, es hat dann eine Weile gedauert, bis ich in Wiederholungen der nächsten Tage dann diesen finalen Elfmeter wirklich mal gesehen habe.
Okay.
Weil ich stand nicht ganz vorne vor dem Fernseher im besagten Hobbykeller und vor mir sind schon alle aufgesprungen in dem Moment. Und ich habe nur die Stimme von Kahn. Die Bayern. Und vor mir springen alle auf und ich dachte mir nur so, das ist ein gutes Zeichen. Also Oliver Kahn hat gegen Pellegrino den Elfmeter gehalten. Ja, und dann gab es kein Halten mehr, weil dann sind wir auch aus dem Vorort, wo wir gewohnt haben und wo auch der besagte Hobbykeller war, sind wir nach München auf die Leopoldstraße gefahren, haben die ganze Nacht auf der Leopoldstraße gefeiert. Das war unglaublich und es war ehrlicherweise auch was anderes. Also das gibt ja heutzutage oft die Kritik, wenn irgendwie der FC Bayern Meister wird, dass nicht die ganze Stadt lahmlegt und nicht alle feiern. Und wenn eine andere Mannschaft jetzt Meister werden würde, dann würden alle Bänder stillstehen und dann würden alle da feiern. Ja, aber ganz im Ernst, heutzutage ist es halt einfach nichts mehr so Außergewöhnliches und muss man aber schon sagen, also ist immer noch toll und so weiter, aber es sagt niemand, boah, once in a lifetime, der FC Bayern wird Meister. Aber 2001, gerade auch, weil, glaube ich, alle wussten, das ist jetzt kein Team, das vom individuellen Potenzial die höchst talentierten Spieler in Europa hat, aber das ist ein Team, das sich zusammengerauft hat, das zusammengeschweißt wurde von Ottmar Hitzfeld, vom Trainer, das ideal eingestellt wurde und das am Ende des Tages vielleicht euch durch pure Willenskraft diesen Titel geholt hat. Das war von der Stimmung, das war unglaublich und das war halt wirklich was Besonderes und nichts gegen die deutsche Meisterschaft, auch super, auch wichtig. Aber Champions League-Sieg ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer.
Ja, und 2001 war ja, glaube ich, der erste Champions League-Sieg seit 76, oder?
Ja.
Es war zwischendrin, waren es zweimal im Finale.
87 und
82 gegen eine englische Mannschaft. Da hat der Paul Breitner noch mitgespielt und so. Also das war die Generation so Rummenigge, Paul Breitner. Und dann eben Rabamacher, 87, Porto. Aber das war das erste, klar, die hat natürlich da eine Bedeutung gehabt. Und der Uli Hoeneß hat ja in der Zeit immer als Manager die Parole ausgegeben, wir wollen international was gewinnen. Und das hat nie geklappt im Endeffekt. Also und das war schon Meilenstein damals für den FC Bayern.
Und da hat es geklappt. Und aber wie gesagt, jetzt nicht mit der absoluten Übermannschaft. Das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, man hat den ganz, ganz dicken Geldbeutel und kauft sich einfach Superstars zusammen, bis das funktioniert. Das haben aber andere Teams schon damals gemacht.
Kann ich da kurz was dazu sagen? Weil ich finde nämlich, also die Mannschaft war gespickt mit Leuten, die in der Bundesliga herausragend waren. Ja, also die Patrick Andersson hat ja...
Sami Kufer?
Naja, also der Patrick Andersson zum Beispiel ist ja von Gladbach gekommen, weil er da richtig gut performt hat. Du hast vorhin den Salihamidžić gar nicht mehr aufgezählt, war der?
Der war dabei, ja, genau.
Der war dabei, aber der hat ja beim HSV gespielt und ist dann von den Bayern geholt, um Effenberg, auch ein Gladbacher mehr oder weniger zum zweiten Mal schon bei den Bayern. Also ich finde, das war schon eine Top-Mannschaft, aber du hast halt mit dem Ottmar Hitzfeld einen der herausragenden Trainer in der Zeit gehabt. Und weil du gerade ManU aufgezählt hast, in der Zeit gab es ja immer diese geilen Duelle gegen ManU. Und bei denen, die ganzen Namen, die du aufgezählt hast, das waren ja auch keine Superstars, sondern die hat ja der Ferguson hochgezogen. Das waren ja junge, talentierte Spieler aus der Akademie, also Beckham, Neville und so weiter, auch Keane,
die Andy dann Kolb, Paul Scholes.
Die dann hochgezogen worden sind. Also das war jetzt auch nicht so, dass die fertige Superstars gekauft haben, sondern die haben eine junge, talentierte Mannschaft gehabt, die sich immer weiterentwickelt hat.
Aber können wir uns darauf einigen, dass Figo, Raul und Steve McManaman bei Real Madrid durchaus Superstars waren?
Genau, und das wollte ich eben gerade sagen. Solche Vereine wie Real, die haben ja schon immer da drauf gesetzt,
Roberto Carlos,
dass die Topstars holen. Aber ich meine jetzt gerade ManU und Bayern, die sehr gut waren in der Zeit, die haben das mit eigenen oder zumindest die Bayern mit Talenten aus der Bundesliga geschafft.
Ja, das auf jeden Fall, aber das ist, glaube ich, schon wichtig, das nochmal zu betonen. Die Ausgangslage war damals eine andere. Der FC Bayern hatte auch, glaube ich, international nicht die ganz große Strahlkraft, dass man einen Michael Olise, einen Harry Kane bekommen hätte. Ja, und dann holst du halt einen Patrick Andersson und einen Stefan Effenberg. Gut, Stefan Effenberg, schon eine große Nummer damals, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja, der Linke hat jahrelang Schalke. In Schalke performt. Ja. Das war schon ein Top-Bundesligaspieler. Also das muss man schon so sagen.
Wirklich eins der Highlights dieser ganzen Jahre für mich, diese französischen Außenverteidiger, dieses Duo Willy Sagnol auf rechts und Vicente Lizarazu auf links. Also es waren gute Spieler, keine Frage, aber das wollte ich einfach sagen, es war jetzt nicht wie heute, dass du sagst, ganz Europa wartet, dass der FC Bayern da ganz vorne mitspielt und dass die da im Finale stehen. Und ich glaube, deswegen war es dann einfach für uns umso geiler.
Schon, ja. Muss man so sagen. Wobei, Olise hat ja damals auch keiner gekonnt, als ihn gekauft
haben. Das ist wahr.
Der hat sich ja um die Scouts gut zugeschlagen. Ja, nee, also was ich die ganze Zeit fragen wollte, aufgrund der Nähe zum Stadion, warst du nicht öfter mal im Stadion? Also warst du oft im Stadion früher? Oder?
Ja, oft ist jetzt übertrieben. Es war einfach so, wir waren einfach immer eine feste Gruppe von Kumpels, die das geschaut haben. Und es waren so zwischen 7, 8 und 10, 15. Und die Chance, dass wir da alle Tickets bekommen und alle Zeit haben und da alle hinfahren. Und ich meine, das muss man schon sagen, Stadionbesuch ist einfach ein Zeitaufwand. Also wesentlich mehr Zeitaufwand wie, hey, man stolpert 5 Minuten nach Anpfiff in den Hobbykeller des Kumpels rein, wo man weiß, die Hintertür ist auf, macht sich sein Bier auf und so. Ja. Ja. Also wir waren hin und wieder schon, ich meine, man hat damals auch noch ein bisschen leichte Tickets bekommen als heutzutage, muss man sagen, und zwar auf dem freien Markt. Ja. Also du konntest ganz offiziell ein Ticket kaufen, nicht nur über Fanclubs und so.
Halbe Stunde vor Spielbeginn waren sie rumgestanden mit den Tickets
in der Hand. Also das haben wir schon ab und zu gemacht. Du bist hingefahren zum Stadion und dann hast du dort halt ein Ticket gekauft. Genau. Das ging schon. Aber jetzt natürlich im Champions League Finale oder sowas. Das ist in Mailand waren wir jetzt nicht dabei. Da war unser Arsch zu weit unten.
Du kommst natürlich nicht dran. Ja, und heutzutage ein Ding der Möglichkeit. Also ich bin jetzt seit 1. Januar extra Fanclub. Ich darf es jetzt gar nicht laut sagen. Nee, ich bin natürlich Fanclub Mitglied beim FC Bayern Fanclub in Neustadt. Stadt, toller Verein, aber in erster Linie schon, um an Tickets zu kommen.
Ist, glaube ich, okay.
Ansonsten hast du keine Chance, also während Corona vielleicht nur, aber jetzt nicht mehr.
Aber Stefan, das war wahrscheinlich, also jetzt haben wir über 2 Champions League Finale gesprochen, das war wahrscheinlich nicht dein letztes Highlight in der Geschichte des FC Bayern.
Nee, war, also mit Highlight ist ja immer die Frage, meint man positive, nur positive Sachen oder auch negative. Also
aber hast du vielleicht irgendwas Aktuelleres?
Was Aktuelleres, ja. Was Aktuelleres.
Ich tue jetzt so, als hätten wir nicht vorab schon drüber geredet, ne?
Nee, ich habe was Aktuelles. Und das, die Rede vom Vincent Kompany. Also vorangegangen ist, muss man vielleicht in 1-2 Sätzen sagen, ist eben dieses Champions League-Spiel Real Madrid Benfica Lissabon, wo argentinischer Spieler von Benfica den Vini Junior rassistisch beleidigt haben soll. Haben soll, sage ich jetzt insofern, weil ja Aussage gegen Aussage steht. Und man kann ja dadurch, dass sich der Argentinier sein Trikot über den Mund gezogen hat, nicht feststellen, was er tatsächlich gesagt hat. Aber der Kompany hat eben danach dann, gerade weil der Mourinho, der Trainer von Lissabon, das so ein bisschen verharmlost hat und gesagt hat, ja, der Vini Junior ist halt ein recht provokanter Spieler und so ungefähr deswegen ist die Redaktion gekommen und hat das halt aufs Schärfste verurteilt und hat mehr oder weniger gesagt, nee, Rassismus ist Rassismus. Was ich finde auch, der hat das absolut auf den Punkt gebracht. Rassismus ist Rassismus, da muss man nicht drüber reden. Den Vini Junior, den kann man sehen, wie er will, ja. Aber es hat nichts mit seiner Hautfarbe zu tun, dass man ihn diskreditieren könnte. Es darf da nichts damit zu tun haben. Und das hat er super auf den Punkt gebracht. Und ich finde, die Reaktion generell auf diese Rede und auch so, wie es ich empfunden habe, das kann man schon mit großen Reden vergleichen, die in einem Gedächtnis geblieben sind. Also eine der großen Reden, wenn auch in einem anderen Sinne, war mit Sicherheit die vom Giovanni Trapattoni 1998. Da haben sie mal gegen Schalke verloren und die Spieler haben in Interviews den Trainer irgendwo kritisiert und er hat dann zu seiner berühmten Wutrede in halb italienisch oder abgehackten Deutsch angefangen, aber das war ja mehr so eine Geschichte, die jetzt die Leute belustigt, weil er halt einfach so ulkig war, der Trapp.
Er hat es gar nicht so lustig gemeint in dem
Moment. Er hat es nicht lustig gemeint.
Er war echt sauer.
Nee, und er hatte ja im Prinzip auch recht gehabt mit dem, was er gesagt hat, aber dadurch, dass er schlecht Deutsch gesprochen hat, waren halt viele lustige Sachen dabei, die sich ja übrigens auch mittlerweile fest in den Sprachgebrauch geschliffen haben. Das wissen vielleicht viele nicht. Also der Thomas Strunz, damaliger Mittelfeldspieler, ist vom Trapattoni dann gescholten worden mit was wolle Strunz? Strunz ist schlecht wie eine Flasche leer. Also wie eine Flasche leer ist ja ein Ausdruck, der immer wieder zu hören ist. Und natürlich das Berühmte am Schluss, ich habe fertig. Also
Das ist ja wirklich eine Redewendung.
Das ist eine Redewendung geworden. Das ist eigentlich irre. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Uli Hoeneß hat, als er sein Präsidentenamt abgegeben hat, hat er am Schluss gesagt, ich habe fertig. Und ich glaube, das hört man bei vielen. Und ich glaube, dass viele meinen, das ist grammatikalisch richtig. Aber beim Company verhält sich ein bisschen anders, weil der Subtext natürlich um einiges ernster ist. Und er hat halt einfach das geschafft, in seiner ganz ruhigen, typisch ruhigen, besonnenen Art, die Sachen auf den Punkt zu bringen. Mhm. Und aber auch für alle, er hat Mourinho kritisiert, aber hat Mourinho auch nicht so kritisiert, dass jetzt da irgendwas entsteht daraus, irgendwas Negatives, sondern er hat jedem Beteiligten die Möglichkeit gegeben, wieder ins Gespräch miteinander zu kommen. Also der Satz, ich habe mir tatsächlich notiert, der für mich so im Gedächtnis geblieben ist und wo ich mir vorstellen kann, dass der noch in vielen, vielen Jahren zitiert wird, ist: Look at the things we can do together rather than the things that always constantly separate us. Also übersetzt, schaut auf die Dinge, die wir gemeinsam tun können, anstatt auf die Dinge, die uns ständig trennen. Und in den Medien war mal zu hören, 12 Minuten für die Ewigkeit. Also 12 Minuten hat die Company-Rede gedauert. Und ich glaube, dass das schon ein Statement war, was für mich, vielleicht bloß einen Satz nur dazu, mich schon so weit bringt, zu sagen, der Company ist, ich stelle den mittlerweile wirklich auf ein Level mit einem Udo Lattek und mit einem Ottmar Hitzfeld, weil er einfach dem Verein so gut tut, mit seiner besonnenen, ruhigen Art. Man weiß nicht, was kommt. Es kann sein, dass nur von Dortmund in der Meisterschaft heuer abgefangen werden, dass Champions League, DFB-Pokal ausscheiden, kann alles sein. Aber ich sage trotzdem, rein von seinem Impact, den er auf dem FC Bayern hat, die Ruhe, die den Verein bringt, seine Unaufgeregtheit bei den Interviews und auch sein spielerisches Konzept. Man schaut denen halt wahnsinnig gerne wieder beim Fußballspielen zu. Es ist kein ergebnisorientierter Fußballstil. Also ich bin ganz, ganz großer Company-Fan. Und nach dieser Rede nur viel mehr.
Also ich habe die Rede im Wortlaut vor mir und nur einen Gag am Anfang, das fand ich richtig gut. Wie er sagt, ich wollte eigentlich das Dortmund-Spiel live schauen, aber das lief voll auf Prime und ich hatte das Abo nicht. Ja. Also du denkst, okay. Also
sind die nicht ausgestattet vom Verein mit sämtlichen
Fußball? Da gibt es andere Leute, die sagen würden, kommen die paar Euro, aber Vincent Kompany, die sagt, ich habe das Abo nicht, also schaue ich ein anderes Spiel. Nein, aber ich verstehe komplett, was du meinst. Ich finde auch, dass er dem Verein sehr gut tut und dass das mal wieder ein Trainer ist, der für das steht, was schon auch zum FC Bayern gehört, auch zur Geschichte des FC Bayern gehört, nämlich, dass es um mehr geht als Sport. Also es ist Fußball und Fußball ist eine Unterhaltungsindustrie und in Deutschland hat das wahrscheinlich niemand besser kapiert wie der FC Bayern. Ich meine, deswegen haben sie ihr Merchandising sehr früh durch Uli Hoeneß motiviert, so krass ausgebaut, deswegen haben sie irgendwann das neue Stadion gebaut, auch deswegen kaufen sie immer Superstars, auch deswegen langt es nicht, mittlerweile erfolgreich zu spielen. Übrigens anders als in den 80er Jahren. Da warst du froh, wenn sie erfolgreich waren. Schön musste niemand spielen. Mittlerweile muss schön gespielt werden und erfolgreich gespielt werden. Aber es geht eben beim FC Bayern und bei vielen anderen Fußballvereinen auch immer um mehr. Und wenn man sich, glaube ich, anschaut, wie wichtig diese Vereine den Menschen sind, dann ist es halt auch gut, dass es da um mehr geht und dass es kein reines Unterhaltungsprodukt ist, sondern darüber noch ein bisschen hinausgeht. Ist ein schöner Punkt, diese Rede.
Also vielleicht, warum ich das jetzt nochmal einen Satz dazu, warum ich das zu meinen persönlichen Highlights gepackt habe, weil man muss ja sagen, in 126 Jahren waren ja wahnsinnig viele Sachen und ich war zigmal live im Stadion. Ich habe das letzte Matthäus-Spiel 4-1 gegen Real Madrid live mitbekommen, auch ein wahnsinnig berührender Abend irgendwo. dann vor unserer Zeit die Kurt-Landauer-Geschichte, das sind ja alles wirklich Highlights, wenn man so ein bisschen in der Geschichte des FC Bayern rumstört. Aber ich glaube wirklich, dass die Company-Rede oder dass auch diese Company-Ära, die momentan eher prägt, dass das noch lange in Erinnerung bleiben wird. Also wenn ich mir jetzt die letzten Trainer anschaue, hat er da schon seine Spuren jetzt schon nach 2 Jahren fest hinterlassen.
Ja, ich muss dann tatsächlich noch ein Spiel so um die Jahrtausendwende mit reinbringen. Und das ist ein Spiel in Hamburg, wo es einen indirekten Freistoß in der Schlussminute gibt. Das heißt, jetzt sind wir wieder ungefähr in der Ära. Wir sind wieder bei dem Team, das eben auch 2001 die Champions League gewonnen hat. Schalke hat schon gefeiert. Schalke dachte, sie wären Meister. Ganz im Ernst, mit ein bisschen Rückblick, muss ich ehrlich sagen, ich hätte Schalke auch irgendwie gegönnt, ein Verein mit dieser Tradition. Und dann gab es aber diesen indirekten Freistoß kurz vor Schluss beim Spiel des FC Bayern in Hamburg. Patrick Andersson mit seinem, glaube ich, einzigen Tor für den FC Bayern, tatsächlich das einzige Tor, was er jemals geschossen hat.
Oli Kahn wollte eigentlich schießen.
Genau, und Steffen Effenberg liegt dann vor und dann haben sie noch hinterher gefragt, einen Andersson oder einen Effenberg, ich weiß gar nicht mehr, warum er geschossen hat und dann, ich glaube, Effenberg hat dann gesagt, es war ja schon Nachspielzeit und es war klar, wenn sie aus dem Freistoß ein Tor machen, dann werden sie Meister. Und Effenberg hat nur gesagt, wir wussten eben, jetzt geht's nur noch um Gewalt, jetzt geht's nur um Kraft. Und Andersson hat einfach den härtesten Schuss. Und genau so war es. Andersson hat da einfach drauf gezimmert. Ja. Der Ball war kurz davor, dass er platzt, der flog ins Tor. Und der FC Bayern war Meister. Und das ist auch wieder so eine Geschichte. Ich glaube, das war irgendwie die Meisterschaft mit der geringsten Punkteanzahl, die es jemals gab, seit Einführung der 3-Punkte-Regel in der Bundesliga. Also es war jetzt kein überragendes Jahr. Man hat sich auch sehr auf die Champions League konzentriert. Aber auch da wieder, es war dieser Überraschungsmoment, es war diese unglaubliche Freude aufgrund von was du einfach nicht erwartet hast. Das ist nicht vergleichbar jetzt mit einer Meisterschaft, wie es teilweise in den 2010er Jahren war.
Die letzte, wo der Musiala
das war ähnlich,
weil es wirklich so auf den letzten Schritten entschieden worden ist. Und da ist man dann emotional dabei. Da kann er da zum Beispiel jetzt nur genau sagen, wo ich das damals mitbekommen habe.
Keine Ahnung, so. Ja.
Wenn du mit 20 Punkten Vorsprung Meister wirst, dann klar, dann ist es
langweilig. Wenn du irgendwann dann so im April Meister wirst und Anfang April, genau. Aber das war Wahnsinn und das war.
Und da haben sie ja, das war doch die Saison, wo es eben dann in Mailand kurz danach dann, ich muss mal vorstellen, die vergeigen die Meisterschaft.
Ja.
Also das bleibt bei diesem 0-1. Wie dann das Champions League-Finale ausgeht.
Ja, das hat alles miteinander zu tun gehabt. Und es war aber dieses gleiche legendäre Team und auch da wieder, weißt du, dass einer wie Patrick Andersson dieses relevante Tor schießt. Nicht irgendjemand, der Fußball spielen kann, sondern Patrick Andersson. Ein harter Innenverteidiger. Ja, du weißt, was ich meine.
Schon ein guter.
Naja, aber weißt du, hast vorne drin, du hast Giovanni Elber, du hast Mehmet Scholl, du hast ja wirklich ein paar herausragende Fußballer. Ja. Patrick Andersson sicher.
Aber ich finde, es sollte sich jeder nochmal anschauen, diese Momente da rundherum, das ist wirklich emotional, wenn da immer wieder auf Schalke geblendet wird, wenn Rudi Assauer, wenn die alle schon feiern, die Schalke-Mannschaft lässt sich schon feiern von den Fans.
Bitte.
Extrem bitter. Ich hätte ihnen damals fast schon gewünscht, dass, also Schalke, wenn man jetzt schaut, was aus ihnen geworden ist. Aber ich finde zum Beispiel auch, das hat, also für mich war das so ein Begriff der Führungsqualitäten vom Effe. Ja, der hat in dieser Situation dann der indirekte Freistoß
und
dann
die Kontrolle übernommen.
Dann hat der alles um sich ausgeblendet, hat einen Kahn verscheucht, der völlig vogelwild um ihn rumgetanzt ist und hat gesagt: So, Andersson, du schießt und also. Klasse, wirklich.
Ja.
War Highlight. Ja. Kann er da auch noch sagen, wo ich da war.
Du warst?
Ich war bei einem alte Herrenspiel. Wir sind gerade aus der Dusche rausgekommen und haben gesagt, Bayern ist doch Meister.
Ja, das war bei diesen Situationen, da weiß man noch ganz gut, wo sie warst. Wir waren tatsächlich auch wieder im besagten Hobbykeller, wie immer. Aber wir hatten jetzt kein Sky, also was haben wir gemacht? Das Radio lief. Bayern 1 heute im Stadion.
Klasse.
Da habe ich auch schöne Erinnerungen.
Ja, ich auch.
Gut,
ja.
Dann würde ich sagen, auf die nächsten 126 Jahre, es wird noch die ein oder andere Situation kommen, wo wir dann auch zurückschauen können, die auch für künftige Generationen von Fußballfans wieder eine maximale Relevanz haben wird. Mhm. Weil eines ist, glaube ich, klar, in der Geschichte des FC Bayern war es selten langweilig und es wird wahrscheinlich auch künftig nicht langweilig werden.
Das stimmt, ja. Und ich meine, wir haben uns ja auch qualifiziert, auch der Sebastian, wir sind in unserer Kindheit Bayern-Fans
waren. Absolut.
Und ich finde, also wir können uns nicht als Erfolgsfans bezeichnen oder müssen uns nicht als Erfolgsfans bezeichnen, sondern das ist schon verwurzelt mit der Kindheit und ich finde, dann zieht sich's halt durch und ja. Wenn du da einmal dabei bist, dann bleibst du dabei, das ist so einfach so.
Und wer sich mal anschauen will, in welcher Phase ich Bayern-Fan geworden bin, der kann sich mal ein paar Spiele aus den 80er Jahren anschauen. Das hatte mit schönem Fußball relativ wenig zu tun. Mein Vater hat damals immer gesagt, ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss.
Ja.
Naja. Mittlerweile muss es auch schön springen. Stefan, es hat mir Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Dankeschön.
Ich wünsche dir einen schönen. Mittlerweile ist auch hier die Sonne rausgekommen. Also mittlerweile haben wir hier das Wetter, das der Sebastian Böhm anscheinend heute früh bei sich schon hatte. Deswegen wünsche ich auch dir einen sehr schönen Frühfrühlingstag.
Dankeschön ebenfalls. Ciao.